Hallo und herzlich willkommen in ein neues Jahr vom Commander Kompass und ich wünsche euch alle einen guten Rutsch, denn 2024 wird durchaus ein interessantes neues Jahr. Es werden sich ein paar Dinge ändern, aber so viel werden sie auch gleich bleiben. Zum Beispiel war ich das zweite Jahr hintereinander an Silvester krank. Ey, 39 Grad Fieber, Gang. Was hast denn du gemacht, Jochen?
Ich war dieses Silvester zu Hause, weil wir unsere Katze neu haben und ich noch rausfinden musste, ob die Katze vollkommen durchdreht, wenn draußen geböllert wird. Spoiler, sie hat geschlafen, während vor dem Fenster Raketen in die Luft geschossen wurden. Es war vollkommen umsonst. Ich hätte auch, ich glaube, 800 Kilometer entfernt irgendeinem Bunker-Rave teilnehmen können, irgendwo, weiß ich nicht, auf Grönland. Das hätte die Katze genauso wenig gestört. Ich hoffe übrigens, dass die Leute nicht immer noch rutschen, während sie diese Folge hören, denn dann wären sie auf einer sehr, sehr langen Eisbahn gelandet. Trotzdem, frohes Neues natürlich an euch alle. Und an dich, Freddy. Und an Fritz, dem wir nochmal Tschüss sagen. Vielleicht bis bald.
Vielleicht bis bald. Ach komm, so, man sagt doch nicht sowas im Vorhinein. Das ist doch sowas wie No-Go. Und darum geht unser Thema diese Woche. Ja, wir wollen nämlich ein bisschen über No-Gos reden. Aber bevor das ist, haben wir noch ein paar kleine Sachen zu sagen. Eines, was ihr schon kennt, das andere, was ihr auch kennt. Erstens, wir suchen ja immer noch, weil Fritz ja jetzt weg ist, erstmal einen dritten Co-Host für den Commander Kompass. Und wir haben uns jetzt gesagt, bis zum Ende Januar können sich die Leute immer noch bewerben, wenn sie der dritte Co-Host oder die Co-Hostin.
Ich glaube, das richtige Wort wäre in dem Fall Co-Hostess.
Aber das hört sich falsch an.
Nicht. Ja, eben. Also ich glaube, es ist einfach, das genderneutrale Wort ist schon Co-Host.
Jawohl. Auf jeden Fall, wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr uns gerne auf Discord schreiben. Das ist, wo ich am besten interagieren kann. Und dann auch ein kleines Bewerbungsvideo schicken. Das wird dann intern angeschaut. Und wir haben schon ein paar Bewerbungen bekommen. Aber wäre natürlich cool, wenn wir die Chance schon mal öffnen, weil das passiert ja nicht jeden Tag, wenn die Leute, die auch wirklich Lust haben, nochmal über die Feiertage zum Beispiel keine Zeit hatten, ein Bewerbungsvideo zu machen oder so.
Vielleicht, weil ihr betrunken wart oder auf einem Bunker-Rave in Grönland, wer weiß.
Ihr wisst, was sein nächstes Weihnachtsgeschenk wird. Also, es geht bis zu Ende Januar und dann kontaktieren wir natürlich die Personen, an denen wir Interesse haben. Dann würden wir nochmal ganz gerne mit denen reden. Jawohl. Eine Person oder ein Unternehmen, das uns kontaktiert hat und mit denen wir jetzt das haben, ist halt unser Sponsor, Ultimate Guard. Und das ist eine der großen Änderungen 2024, auf die ich auch gehypt bin, weil endlich haben wir Unterstützung von Ultimate Guard. Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die super, also die wirklich super sind und halt auch Gear machen, das ich immer benutze. Ich habe schon immer Deckboxen von denen angepriesen. Es gibt einen Grund, weswegen wir schon vorher viele Giveaways für diese gemacht haben. Eben vor allem die Back-to-Nature-Boxen, über die sind wir sehr große Fans.
Oh, die sind fantastisch. Es gibt, glaube ich, keine andere Magic the Gathering-Verpackung, die riecht wie ein frisches Buch.
Genau.
Das muss man erst mal schaffen, das ist fantastisch. Das mag sogar meine Freundin und die mag explizit Magic nicht.
Ja, die haben wir schon immer angepriesen. Sleeves, Katana-Sleeves sind Premium und ich finde tatsächlich, die Cortex-Sleeves sind super angenehm. Die neuen fürs Draften sind preislich ein bisschen günstiger, sind 100 Stück für 5 Euro, glaube ich, auf der Seite. Jawohl, und wir haben natürlich dann auch einen Affiliate-Link, wenn ihr wirklich euch was kaufen möchtet, aber Jochen hat auch noch ein ganz cooles Produkt gefunden.
Ja, ich finde es cool, dass Ultimate Guard mit Künstlern zusammenarbeiten möchte oder beziehungsweise zusammenarbeitet. In dem Fall ist es jetzt bei der Artist Edition Nummer 1. Es tut mir leid, lieber Künstler, aber es ist Maël Olivier Henry oder Olivier Henry. Der dürfte was sein für dich, Freddy, weil er die Enchanted Tales-Version von A Season of Growth für Whites of Eldraine gemacht hat. Yeah. In dem Fall bei Ultimate Guard sind das aber mehr so so Seemanns- und winterliche Motive. Also einmal so ein, das gibt da Ordner für Sammel, für wichtige Karten und dann noch Playmats. Und das eine ist so ein cooles maritimes Ding mit einem schiffsverschlingenden Geister-Tsunami, würde ich jetzt mal sagen. Und riesengroßen Schneeleoparden. Das finde ich besonders cool, weil ich Schneeleoparden zum einen cool finde und ich es mag, wenn irgendwie in Fantasy normale Tiere auftauchen, aber die so dermaßen übertriebene Proportionen haben, also die, dass quasi ihr Platz in der Welt dadurch verändert wird, dass sie auf einmal riesengroß sind. Und ich glaube, ich hätte schon ein bisschen Angst vor einem hausgroßen Schneeleoparden. In dem Fall sieht es aber einfach cool aus.
Also, ist es auf jeden Fall auch nice. Also, supportet uns, indem ihr vielleicht Ultimate Guard supportet, unseren Sponsor. Und damit gehen wir doch mal in Fritzes Lieblingsmedias Res rein. Denn das Thema kam von einem Zuhörer, und zwar den Helbrecht. Erstmal, hi Fritz. Gut. Erstmal danke für ein weiteres.
Man merkt, der Vorschlag kommt noch aus dem alten
Ja,
Jahr.
ein weiteres Jahr, Commander Kompass mit euch. Ein kleiner Vorschlag von mir für eine Folge. No-Goes by Commander. Ich habe letztens im LGS jemanden am Nachbartisch einen Armageddon zünden sehen. Und fast alle im Raum waren relativ empört darüber, dass man kein Massen-Land-Destruction gespielt wird, ist ja quasi ungeschriebenes Gesetz. Da denke ich mir, warum wird dann nicht gleich gebannt? Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Schöne Feiertage und guten Rutsch. Albrecht. So. Wieso denn? Oder wieso haben wir das Thema, das wir da doch schon mal ansprechen wollten, damals nicht besprochen, Jochen?
Wir hatten damals, also wir hatten mal so eine Folge zur Etikette am Tisch geplant und dann war es so, ja, okay, also eigentlich seid ihr da draußen alle erwachsen und wir unterstellen euch auch, dass ihr alle cool seid und deswegen euch nicht absichtlich benehmt, als wärt ihr die berüchtigte Axt im Walde und wollt allen anderen den Spielspaß verderben. Aber wie man jetzt sieht, war es ja so, dass, also in dem Beispiel von Helbrecht, nochmal danke für die Einsendung. Also ich habe es jetzt nur aus den wenigen Zeilen nicht so interpretiert, als ob da jemand hingegangen ist und wollte explizit was Böses tun, weil er hatte ja sofort den ganzen Raum gegen sich. Also wenn, dann wäre es fürchterlich nach hinten losgegangen. Sondern eher so ein Ding wie, ach so, ja, aber ich hatte diese Deck-Idee. Weil manchmal ist, man darf nicht unterschätzen, es gibt zwar im Internet unglaublich viel zu Commander, aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die spielen das einfach zum Spaß und die holen sich keine besonderen Guides. Und die informieren sich nicht über jede neue Änderung und über jeden neuen Eintrag in der Banlist, sondern die denken sich einfach, ich habe diese Karte irgendwann gezogen oder jemand hat sie mir geschenkt, nehmen wir mal eine Avacyn. Und dann passt doch das super rein,
Ja.
so ein Armageddon, das alle Länder zerstört, weil meine sind ja nicht betroffen.
Genau. Oder einen
Und das
World
ist halt so
Slayer.
ein Ding. Ja, genau. Also es gibt Dinge, die hören sich auch, und ich bin jetzt immer auf der Seite, dass ich sage, okay, ich unterstelle euch jetzt mal keine verbrecherischen Absichten. Es gibt einfach Kombinationen von Karten, die hören sich sehr cool an. Und die sind in der Theorie, finde ich, auch nicht so schlimm, aber wenn man sie dann spielt, merkt man, dass sie meistens ein miserables Spielerlebnis hervorbringen. Und in dem Fall gönne ich immer noch jedem den Zweifel, also den Benefit of the Doubt, dass ich sage, okay, du hast es jetzt einmal gemacht. Ich glaube auch, dass die Person, nachdem der Raum so reagiert hat, gesagt hat, vielleicht spiele ich nicht mehr Marsland Destruction.
Ja.
Aber wir werden im Laufe der Folge noch drauf kommen, auch an dem Beispiel mit Land Destruction, dass es ja nicht nur sowas gibt wie so super harte No-Gos, wo jeder sagt, das ist doch klar, Mann, bitte, das weiß man, sondern auch solche, die man einfach, die sich verändern von Playgroup zu Playgroup und vielleicht auch innerhalb der eigenen Commander-Spielerkarriere.
Und außerdem ist es immer mal wieder interessant, sich tatsächlich zu überlegen, weswegen sind die Regeln so, wie sie sind? Oder weswegen
Ja.
ist man auf einen Konsens gekommen? Weil irgendwer muss ja damit angefangen haben und aus irgendeinem Grund.
Das ist eine alte Historiker-Sache übrigens, wenn man sich denkt, was ist das denn für ein absurdes Gesetz? Warum regelt Gesetz XY den Sachverhalt Z. Da muss man sich im Klaren sein, es ist schon mal passiert. Also es ist nicht so, dass jemand einfach sagt, okay, ich denke mir jetzt das übertrieben Blödeste aus, was es gibt, und das verbiete ich dann, sondern irgendwer hat in böser oder nicht böser Absicht schon mal diesen Fehler gemacht und dann hat man gesagt, okay, aber das sollte nie wieder passieren.
Alles klar. Aber wir fangen einfach mal an. Wir fangen mal mit den ersten Nogger an, wenn wir es schon angesprochen haben. Es ging ja direkt hier um Mars Land Destruction. Und jetzt, was genau ist das Problem damit mit Mars Land Destruction eigentlich? Weswegen sagt jeder grundsätzlich, das ist eigentlich, oder sagen die meisten, das sollte eigentlich kein Spiel in mit Power haben, nicht in CEDH. Das Problem ist, viele Leute nehmen dann auch als Grund, Mars Land Destruction ist nicht gut genug in CEDH, also wo soll ich es denn sonst spielen? Es liegt vielleicht daran, dass man diese Karten nicht spielen soll in Commander. Und der Grund ist nicht, weil sie zu stark sind, weil das ist jetzt das Problem. CEDH sieht nämlich sehr stark auf Power-Level von Karten. Mars Land Destruction Karten sind nicht massiv mächtig, tatsächlich. Was sie aber sind, sind spielverzögernd, spielverlangsamend. Und zwar zu so einem Grad und zu so einer Pandoras Box, die man nicht aufmachen möchte. Denn dedizierte Resource Denial, weil damit öffnet man ja quasi so die letzte Box an Resource Denial. Und glaubt mir, wenn wir alle okay werden mit Resource Denial, weil würden wir ganz ehrlich ein anderes Spiel spielen. denn viele Dinge sind eben nicht so intuitiv, wie sie ausschauen. Zum Beispiel ein Konterargument ist, Weiß hat damals die Hilfe ja gebraucht als starkes Ding, um gegen diesen grünen Ramp vorzugehen, der ja doch eher an niedrigeren Power-Level-Tischen angesiedelt ist. Dass grüne Stärke, sehr starke Farbe ist. Problem ist, Grün würde am meisten davon profitieren. Denn die haben nämlich alle Tools der Welt, Länder wieder aus dem Friedhof zu nehmen, massiv aus dem Friedhof zu nehmen, die Länder auch in den Friedhof von anderen Gegnern zu denyen und sowas wie halt, wie heißt der neue Crucible of Worlds letztes Jahr aus Phyrexia? Conduit of Worlds? Damit du Länder aus dem Friedhof spielen kannst. Die haben all diese Möglichkeiten. Also, es ist ja nicht so. Das Problem ist nicht, wenn Weiß Mars Land Destruction hilft, um. Es hilft nicht, Weiß stärker zu werden. Es macht das Problem von dem grünen Ressourcenspiel noch schlimmer. Und dann haben wir die Sache. Dann haben wir eine echte Imbalance. Weil, wenn nämlich Grün seine ganzen Strategien Power Creep, sag ich mal. Haben andere Farben halt, hast du das Problem, dass dann Spiele extrem lang dauern? Also, ohne Schmarrn, wir würden eine Stunde länger pro Spiel einplanen müssen.
Die dauern lang und im Zweifelsfall hat man denjenigen, der gerade schon am stärksten war, hat man einfach nur eine Stunde auf das Spiel draufgehauen und kann dann denjenigen zuschauen oder derjenigen, wie sie einfach nochmal zur stärksten Person am Tisch wird, weil man ja offenbar vorher auch nichts unternehmen konnte.
Ja.
Und das ist so ein bisschen. Und Armageddon ist eine gute Karte, um auch dann auf den nächsten Punkt zu kommen. Aber bevor wir da hingehen, das ist so ein Ding. Wir hatten es ja schon bei der Jeskai-Folge. Es gibt immer dieses Ja, aber mein Jeskai-Deck ist ganz anders. Es gibt auch immer dieses Argument, ja, Armageddon ist auch okay, wenn man den Sack dann schnell zumachen kann. Und ich, wie gesagt, ich bin heute in der Stimmung, dass ich jedem von euch zugestehen möchte, dass ihr dieses Deck habt. Aber überprüft mal, ob ihr wirklich dieses Deck habt. Weil, ja, ich sage nicht, dass es dieses Deck nicht geben kann, das Armageddon spielt und dann innerhalb von zwei Zügen den Sack zumacht. Aber checkt mal, ob es das wirklich ist, weil oft ist das nicht. Und das ist so nur so, ja, es macht relativ schnell den Sack zu, aber relativ schnell, also ganz ohne Länder, ist jeder Zug, der dauert dann zwar nicht besonders lang, weil man nicht viel macht, aber er fühlt sich halt einfach schlecht an und fürchterlich und lang. Also, das sollte schon wirklich sehr, sehr schnell gehen und wie im Fall von den Jeskai-Decks sollte man das echt mal checken, ob man wirklich dieses eine super originelle Deck hat, mit dem Armageddon vielleicht nicht so scheiße ist oder ob man das sich einredet, bevor man einschläft, damit man nicht weinen muss.
Oder was anders ist, sagen wir mal, du hast einen Plan. Du hast ein Deck, das konstant oder eigentlich, wenn es seinen Plan durchführen kann, mit einem Armageddon danach das Spiel in zwei Zügen zumacht. Du hast Avacyn draußen, du hast einen Protection Piece auf der Hand. Du spielst dein Armageddon aus. jemand macht sein Path to Exile auf deine Avas hin. Haha, aber du hast ja deinen Counterspell offen. Wir sind drei Leute. Eine andere Person countert deinen Counterspell. Oder lenkt ihn vielleicht um, weil es so funktioniert. Oder irgendwas anderes, dass dieses Ding doch durchkommt. Ha. Ja. Oder einfach ein zweites Path to Exile oder Swords to Plowshares oder Chaos Warp oder ein anderer Removal Piece, weil zwei Leute an den Tischen den Removal haben. Auf einmal.
Es ist das Risiko einfach nicht wert, kann man sagen.
Auf einmal, was macht man dann? Also, ja. Es gibt Leute, die dann sagen, okay, aber dann hat halt die Mars Land Destruction Person Spiel verloren und der Rest spielt weiter. Das ist halt, es ist zwar eine schöne interne Regel, die funktioniert aber nicht für die meisten Spieler. Es funktioniert mal in meiner Erfahrung nach nicht mal für die meisten Spieler, die mit dieser Regel spielen.
Ja, definitiv. Das ist, ja, wie ich wollte es ja gerade sagen, das ist einfach das Risiko nicht wert. Also, es ist nicht wert für den einen vielleicht optimal geilen Outcome, fürs eine vielleicht beste Ergebnis, das Risiko einzugehen, dass das Spiel scheiße wird, weil die Leute werden sich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass es das Spiel war, in dem Jochen so richtig cool mit seiner Avacyn, seinem Protection Piece und Armageddon den Sieg geholt hat, sondern so wie in dem Beispiel von Helbrecht, Jochen war der Affe, der Armageddon gespielt hat. Und das ist das Einzige, wo man dann in die Ruhmeshalle aufgenommen wird.
Ja. Aber, Jochen, wieso wird dann Armageddon nicht gebannt?
Ja, das, weil die Bannliste ein großes Mysterium ist. Die Wege der Bannliste sind unergründlich. Hinter der Bannliste vom Commander Committee steht ja eine Philosophie. Und die Philosophie beinhaltet auch, dass man manche Karten nicht bannen möchte, weil man sonst eine ganze Fülle an Karten bannen müsste. Wenn du jetzt sagst, okay, Armageddon, scheiße, dann musst du ja auch alle anderen Marsland Destruction Dinge bannen. Und dann kommst du aber auch wieder, und das ist so ein bisschen, da geht die Argumentation, dann kommst du in diese Fringe-Bereiche, wo du denkst, okay, das ist jetzt Marsland Destruction, das ist Marsland Denial, aber im Grunde ist es ja genauso schlimm.
Ja.
Und das ist einfach ein Fass, was sie bei allem, worüber man sich aufregen kann an der Bannliste, finde ich, zu Recht nicht aufmachen wollten, weil dann wäre die übertrieben groß.
Ja, weil.
Und dann müsstest du ja nicht nur, also es gibt Karten natürlich, die können gut auf die Bannliste, die sind einfach für sich genommen sehr problematisch und machen das Spiel unangenehm. Aber wenn du sagst, ganze Gruppen von Karten sind problematisch, dann ist die Bannliste wirklich riesig und du hast auch nicht so viel gewonnen, weil dann streiten sich die Leute halt um das eine Stück am Rand, das entweder gerade gebannt ist oder gerade nicht gebannt ist.
Ja, und vor allem, es gibt mehr von den Karten, als man denkt, die halt Mars Land Destruction sind. Das ist ja, ich weiß es, Ravages of War ist die Kopie von Armageddon. Und ich sag gleich unseren Editor, du musst jetzt halt nicht alle einblenden, die ich nennen werde. Dann hast du ja. Boom and Bust, was tatsächlich mega stark ist. Einer meiner alten Karten war Dimensional Breach. Choke lässt Inseln nicht mehr enttappen. Ja, auch eine Art Land Destruction oder Land Denial zumindest. Vor allem, wenn man zum Beispiel alle zu allen Kartentypen machen kann. Oh, auf einmal hat man schon wieder einen Land Destruction Lock. Dann, wo ist der Unterschied zwischen sowas wie den Avalanche Riders immer wieder zu flickern, um Länder zu zerstören, als Massending? Gehört sich dann Avalanche Riders gebannt? Eine Kreatur mit Echo, die halt an ETB ein Land zerstört. Sehr gut in Cube. Ja, ich habe jetzt halt 6 Karten genommen, die alle eine Art von Land Destruction ist, aber die Sache ist, sobald man den einen bannt, den als Armageddon, wegen der Regel, muss alles andere auch folgen, weil dann wird halt Avalanche Riders abused. Es ist halt eine endlose Sache. Ja.
Ich meine, man sieht's an den langen und immer wieder aufkommenden Diskussionen auf dem Discord, bei uns zum Beispiel, den gibt's aber auch sonst wo es um Blood Moon geht. Also Blood Moon, rotes Enchantment für 2 und ein Rot, sagt, alle Non-Basic Lands sind Mountains. Das ist für ein, zum Beispiel, es kann schon ab einem dreifarbigen Deck ein massives Problem sein. Es ist bei einem fünffarbigen Deck die meiste Zeit genauso, als ob du ein Armageddon zünden würdest, weil die Person halt nichts mehr wirklich spielen kann. Und da gibt's endlose Debatten, wo beide Seiten relativ gute Argumente haben, aber da kommt man halt auch nicht auf den grünen Zweig. Und dann wäre das Einzige, was die Bannliste in dem Fall geschafft hätte, dass Leute sich ewig drüber, also gut, ihr diskutiert auch so ewig drüber, wir reden auch oft drüber. Also man hätte nichts gewonnen.
Ja.
Aber gleichzeitig muss man ja sagen, sind gebannte Karten trotzdem eigentlich ein hartes No-Go für die, würde ich jetzt mal sagen, 90% aller Commander-Spieler. Weil die Bannliste, die ist jetzt nicht wirklich groß, aber trotzdem, man kann einfach draufschauen, man sieht, welche Karten draufstehen. Wenn da jetzt zum Beispiel hier die Paradox Engine drauf ist, meistens kommt man über die ein oder andere Suche mit maximal 2 Klicks, kann man rausfinden, wieso genau, was die Problematik dahinter war. Wenn man sich da noch weiter informieren will. Aber das ist eine kleine Liste und man kann, finde ich, bei jeder dieser Karten ganz gut verstehen, warum die da drauf steht. Und das ist halt dann klar, wenn du das spielst, dann warst du halt einfach im Grunde einen nicht interpretierbaren Regelverstoß begangen bei den wenigen Regeln, die es in Commander gibt.
Ja.
Du bist einfach hin und hast gesagt, yo, ich komme halt mit einer AK-47 zu dem Messerkampf.
Naja, oder oft werden solche gebannten Karten gespielt, weil, okay, sie haben halt diesen, ich sag mal Primeval Titan. Ich habe halt in Modern gespielt oder ich kenne die Karte noch aus 2010. Ich habe wieder mit Magic angefangen, das war damals meine Lieblingskarte in Innistrad Standard. Mit Kessig Wolf Run, cooles Deck übrigens. Und ich will das spielen, um ein Kessig Wolf Run zu suchen. Ja, da musst du den Leuten aber irgendwann mal beibringen, du solltest die Karte trotzdem aus dem Deck tun, weil der Grund, weswegen Primeval Titan gebannt ist, oder weswegen der oft verteidigt wird, ist eben meistens von Leuten vertreten, die nicht mit Primeval Titan gespielt haben. Beziehungsweise die mit Primeval Titan gespielt haben und nicht. Und denken, sie machen was Faires. Primeval, ja. Mit Primeval Titan zu denken, man macht was Faires, ist eigentlich schon mal eine Folie, weil du musst wirklich nur 2 Basic Forests raussuchen und keine Landfall Trigger haben und Primeval Titan, wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, durchsucht man sein Deck nach 2 Ländern jedes Typs und legt sie getappt aufs Spielfeld. Ist Teil von Combo-Decks in Modern. Es ist eines der stärksten 6-Drops, die je geprintet worden ist. Und ja, man sieht tatsächlich, wo es einen fairen Weg gibt, insbesondere weil Commander ja nicht so mega stark ist. Das Problem ist, wenn man tatsächlich mal mit der Karte in ein Spiel spielt, und ich würde es vielleicht einmal jemandem empfehlen, was tatsächlich diese Karte anstellt, ist, dass jeder Klon, jeder Reanimate und jeder Stileffekt auf diese Karte geht und die Personen, die das dann machen, haben nichts Kluges damit vor. Die sind eben darauf aus, dann wirklich damit eine Combo abzuziehen. Und das ist halt eine gefährliche Dynamik, wo man sagen möchte, will man die im Spiel haben oder nicht? Weil es gibt's natürlich auch mit anderen Karten. Hey, das sind unglaublich gefährliche Targets, die reanimierbar sind. Also Sepulchral Primordial holt aus jedem Friedhof was zurück. Und wenn du den reanimierst, kannst du ganze Ketten machen, wo du ganze Friedhöfe reanimieren kannst. Das ist ja auch was übermächtig ist.
Und man muss halt sagen, die Dynamiken waren ja schon mal da. Also es sind ja Erfahrungswerte. Es ist ja nicht einfach ins Blaue geschossen, wie ich vorhin bei dem Exkurs erklären wollte. Hey, die Karte sieht aber blöd aus, lass sie mal bannen. Sondern es ist ja, auch wenn man jetzt denkt, vielleicht ist es gar nicht mehr so schlimm, aber es war ja zumindest mal schlimm und hat auch immer noch das Potenzial, sehr schlimm zu werden, aus der reinen Erfahrung heraus, was dann in Playgroups auf einmal für ein Wettrüsten losgeht, beziehungsweise wie sie die Spiele verändern.
Ja.
Und das, ja, also ich, auch da wieder, wenn man jetzt nicht sich immer im Internet über Commander informiert und man hat mal, ich hatte zum Beispiel damals, kurz bevor Flash gebannt wurde, habe ich aus meiner alten Kiste von meinen Eltern, habe ich Flash halt mitgenommen. Weil dachte ich mir, oh, die ist aber cool. Also wieso, ich kannte die damals noch gar nicht mehr, also nicht mehr so, weil es war halt für mich so eine verlorene Karte. Und dann ist sie gebannt worden, da war ich auch ein bisschen traurig, aber mein Gott, jetzt ist halt, Ich könnte allerdings natürlich, wenn wir jetzt zusammen spielen, sagen, hey Freddy, lass uns doch so machen, wir spielen einfach ohne die Bannliste. Es geht ja, das ist ja, was Commander sagt. Rule Zero sagt ja, man kann sich davor zusammensetzen und dann kann man selber festlegen, was so für einen gilt. Man muss halt nur drüber reden. Und das wäre dann auch schon so ein bisschen der dritte Punkt. Bei den harten Sachen, was unbedingt einer Rule Zero-Diskussion bedarf oder zumindest eines kurzen Gesprächs, in Commander können halt nur Legendary Creatures oder eben nach den Regeln können Commander sein. Egal wie cool euer Ink-Treader Nephilim ist. Egal wie cool eure Tamanoa ist. Es ist.
Wobei hier ist halt so eine kleine Sache, wo man schon sagen könnte, das ist ein weiches No-Go, weil was ich eher darunter verstehe, ist, wenn man Leute damit, ich sage mal, guilt-trippt oder ein bisschen aufzwängt,
Also,
quasi,
ach
dass
so,
eine
ja,
Rule
das,
Zero
ja.
akzeptiert wird. Also zum Beispiel, wenn man den Nephilim zückt und man möchte sagen, hey, ich habe hier mein Nephilim im Deck, und jemand sagt, nein, ich will es aber nicht, und dann aber weiter presst das, aber ich will das, ich mach doch nur das, das ist das Problem, was ich finde, ist ein hartes No-Go. Weil man kann gerne sagen,
Ja.
hey, ich habe einen Lutri, ich habe einen Nephilim gebaut, wie ist cool, ist jemand cool damit, ich habe eine Tuamanoa gebaut, und wenn jeder sagt, so ist cool, dann ist es cool. Das ist ja die Sache an Rule Zero. Aber wenn man dann so extrem darauf pusht, dass was sein soll, das ist unangenehm. Das hat sogar Fritz mal mit mir
Ja.
gemacht. Nicht mit Tamanoa, aber er hat damals ein Yuriko-Deck gebaut und er wollte den Unset Masterful Ninja in den Deck bauen. Ein 3CMC Ninja mit Haste 1-1, den du von der Hand vorzeigen kannst, und dann war er schon die ganze Zeit auf dem Spielfeld. Und kannst quasi mit ihnen angreifen. So, erstens, keine Ahnung, wie der mit Ninjutsu selbst interagiert oder so, oder wie mit Yuriko interagiert, aber die Karte kam mir einfach stupid broken vor in Yuriko, die es wirklich nicht braucht. Und dann habe ich ihn halt nein gesagt. Und der war die ganze Zeit da und wollte es mir aufdrücken. Ich hätte so, Fritz, nein, ich habe keinen Bock auf diese Unset-Karte.
Also, da muss man halt sagen, da muss man sagen, gehören zwei Seiten dazu. Also einmal, wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr einfach klar sagen, nee, ich habe da keine Lust drauf. Weil das auch der anderen Person gegenüber unfair wird, wenn man am Ende sagt, ja gut, okay, du hattest jetzt halt deinen komischen, eigentlich nicht legalen Commander. Schöner Sieg, aber versuch's doch mal mit einem echten Commander das nächste Mal. Das ist, ich will nicht hinterhältig sagen, aber es ist auch der anderen Person gegenüber einfach ungerecht, weil man hat es ja erlaubt. Und auf der anderen Seite natürlich muss man, wie bei so vielen Sachen, das erste Nein reicht dann halt. Das ist halt, da muss man nicht weiter bohren.
Ja.
Also man allerhöchstens noch sagen, okay, vielleicht habt ihr Bock, dann heute am Ende des Abends noch mal ein Spiel damit zu machen oder so. Irgendwas Konstruktives vielleicht damit anbieten, aber nein. Passt dann schon einfach. Ist okay. Also auf keinen Fall nur mit diesem Deck auftauchen oder zumindest wenigstens einen Tauschcommander dabei haben. Sonst ist es nämlich wirklich das, was du meintest, dann zwängt man anderen Leuten seinen Willen auf, weil man ja sonst nicht mitspielen könnte und das wäre doch auch irgendwie traurig. Dabei ist man die einzige Person, die da drin schuld ist.
Ja. So, das sind glaube ich, jetzt mal die härtesten so harten No-Gos, wo man sich wirklich falsch verhält, wenn man darauf pocht.
Außer
So.
ihr habt noch welche, dann
Ich
schreibt sie in die
meine,
Kommentare.
sore Loser, Poor Winner gibt's auch, aber.
Ja,
Aber
aber
das ist
ich glaube,
generell
wir.
einfach.
Genau, also ich glaube, wir gehen diesmal wirklich eher auf das ein, was im Spiel mit den Karten passiert und nicht so sehr auf das, was da psychologisch am Tisch passiert.
Ja.
Weil da gibt es echt viele Sachen, aber das werdet ihr selber rausfinden, beziehungsweise ihr habt hoffentlich Freunde, die euch sagen, wenn ihr mal eins dieser No-Gos überschritten habt.
Apropos, ein weirdes No-Go. Und jetzt gehen wir mal so mal ein bisschen in die, die weich sind. Und ich sage jetzt, es ist ein weiches No-Go geworden erst. Und zwar ist es der Commander-Denial. Als ich angefangen habe zu spielen, gab es eine Karte, die hieß Unstable Mutation. Nicht Unstable Mutation. Wie ist es mit den Insekt? Oh Gott, jetzt hört's. Dark Steel Mutation.
Dark Steel Mutation.
Sorry,
genau, die, ja, das, mit dem hässlichen Käfer.
Genau, macht ein 0-1, macht aus einer Enchanteten, oder es ist eine Aura und die enchantete Kreatur ist ein 0-1 Indestructible Insect. Das kann man an den Commander legen und dann ist der Commander ein 0-1 Insect ohne Fähigkeiten. Also effektiv ist der Commander denied worden. So, was?
Und Kreaturentypen. Also er ist im Grunde so dermaßen niedergehalten,
genau,
er ist halt nur noch ein,
dass man den Commander von jemandem entfernt, so lang. Und das war eine nervige Karte damals, aber es war eine Karte, für die jeder so Outs hatte, tatsächlich. Und es war zwar eine formatdefinierende Karte ein bisschen, aber dann haben die Leute halt Chaos Warp angefangen zu spielen in roten Decks. Da war das noch kein Staple tatsächlich, um halt ein Out für so Zeug zu haben. Und jetzt haben wir mehr Outs denn je und ein paar von diesen Effekten mehr als sonst. Also Orko oder Kenris Transformation macht Kreaturen zu 3-3 Elchen. Und Commander Denial wird jetzt viel mehr verpönt, als es damals war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weswegen dieser Shift passiert ist. Ich habe ein paar Theorien, aber ich bin mir keiner wirklich zufrieden, weil sowas wie, hey, mein Deck war aber, ist aber unglaublich Commander-reliant, das gab es damals auch schon, dass Leute Decks gebaut haben, die ohne ihren Commander nichts gemacht haben. Und die haben halt dann Chaos Warp angefangen zu spielen.
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass sich die gesamte Atmosphäre am Tisch ein bisschen dahin verändert hat. Also Commander war jetzt noch nie das super kompetitive Format. Aber inzwischen achtet man mehr drauf, dass einfach alle Leute am Tisch, wie bei einem Brettspiel, Spaß haben und nicht 3 von 4 Spielen komplett abgefuckt werden und an einem vielleicht eine Chance haben zu gewinnen und es dann ganz knapp nicht schaffen und dann ist der ganze Abend blöd gewesen. Deswegen hat man sich, also haben wir uns alle als Spieler, ich kenne das ja auch, ich mache ja auch nicht super gemeine Sachen, haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir das eher so sehen. Es ist zwar ein kompetitives, aber es ist ein kooperativ-kompetitives Spiel. Es geht mehr so in die Richtung, wenn man eine Runde Dungeons & Dragons spielt, aber sagen würde, okay, wer am Ende des Tages, am Ende der Session die meisten Monster erledigt hat, der kriegt ein magisches Item oder sowas. Also man arbeitet immer noch zusammen, aber es gibt halt einen, der gewonnen hat am Schluss. Ich will da jetzt nicht beurteilen, wie das ist. Ich finde, insgesamt ist es angenehmer, das Klima. Aber das zeigt halt auch, wie fluide so No-Gos sind, weil für den einen Playgroup mag das überhaupt gar keinen Gedanken wert sein, überhaupt zu sagen, boah, du, das nervt mich tierisch, bitte mach das nicht mehr. Oder mein ganzes Deck ist so aufgebaut, dann brauche ich ja überhaupt nicht mehr spielen.
Mhm.
Sondern die nehmen das vielleicht einfach hin. Oder andere sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es für meine Playgroup fein wäre, aber für mich ist die Regel, ich möchte das nicht erleben, deswegen mache ich das selber auch nicht. Dann hätte man ja für sich selber No-Go definiert im Kopf und würde es dann deshalb nicht tun, weil man vorausschauend empathisch durch die Augen von einem anderen blickt.
Genau. Und das passiert mir nämlich oft, weil ich liebe die Karte Kenris Transformation. 1 und 1 Grün, zieht eine Karte, wenn es reinkommt, auch wieder eine Aura, macht aus der Kreatur, die enchanted ist, ein 3-3 Elch ohne Effekte. Und das habe ich auch auf dem Event vor kurzem gespielt. Und halt dann hat einer das geoutet mit ich habe es auf einen Commander gespielt, hab's dann aber retten können aus dem Friedhof und halt nochmal auf einen anderen Commander gespielt. Und ich war quasi das Arschloch am Tisch. Weil, und jetzt möchte ich mal sagen, was ich enchanted habe. Ich habe einen Niv-Mizzet Commander enchanted damit.
Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst und es ist ein Ding. Man kann dieses No-Go, und das ist jetzt, wir sind jetzt auf der Seite, wo es wirklich immer hin und her geht, ist es eins, ist es keins, muss man entscheiden. Das kann man fürchterlich in eine Sache drehen, wo wir dann wieder bei dem Punkt sind, wie du vorhin bei den Rule Zero Commandern gesagt hast, wo es die komplette Playgroup-Erfahrung beeinflusst. Denn ich sag mal so, ein Krenko, und ziemlich egal welchen Krenko, muss sich halt weghauen, bevor der Eier legt. Oder ein Carrick, Son of Yawgmoth, der schwarze Commander, der dich für alles Leben bezahlen lässt, selber Lifelink hat, der explodiert unglaublich schnell. Eigentlich ist die einzige Möglichkeit, dass man ihn so oft zerstört, dass er so viel kostet, dass ihn keiner mehr spielen kann. Oder dass man die Person das ganze Leben kaputt macht. Das ist auf jeden Fall, man muss relativ extreme Maßnahmen ergreifen gegen manche Commander, weil die sehr gefährlich sind. Und dann ist zu sagen, es ist aber No-Go, wenn du mein Commander-zentriertes Deck so dermaßen lockst, dann heißt es ja nur, hey, ich möchte keinen Widerstand von dir, wenn ich über dich drüber roll. Was soll ich denn sonst machen? Also, das ist wirklich problematisch und das sollte man selber auch mal aufpassen. Ich bin großer Fan von Voltron, können wir gleich dann zum nächsten Punkt machen. Es gibt Leute, die mögen Voltron-Decks nicht, die fühlen sich fürchterlich abgefuckt davon. Also, es heißt aber nicht, dass ich erwarten kann auf der einen Seite, dass ich mit meinem Voltron-Deck einfach nur gewinne, weil niemand mir Widerstand leistet, und auf der anderen Seite kann ich auch nicht erwarten, dass jemand überhaupt gar nie mehr ein Voltron-Deck spielt, nur weil ich das vielleicht blöd finde.
Ja.
Und das ist, ja, das, also da, das ist schwierig auszubalancieren. Es kann ein No-Go sein, aber das muss man halt besprechen.
Ja.
Und es etabliert sich ja vor allem auch in der Playgroup.
Und ich glaube, bei Voltron ist es halt vor allem so eine Sache von, diese 21 Commander-Damage sind ja doch eine eher arbiträr, muss ich sagen, gesetzte Regel, die aber einen coolen historischen Hintergrund hat, tatsächlich. Denn
ja,
damals hieß das Format Elder Dragon Highlander. Highlander ist schwer zu, oder eigentlich unmöglich zu trademarken, also heißt das Spiel, dass wir spielen Commander. Und es hieß Elder Dragon Highlander, weil ursprünglich waren nur die 5 Elder Dragons als Commander erlaubt. Also Nicol Bolas, Palladia Mors und wie sie sonst heißen. Und 3 Angriffe von so einem Drachen sollten ja eigentlich töten. Also quasi, wieso muss man da 10-mal jemanden angreifen? Das ist ja die Idee, wo die 21 Schaden herkommen, weil es waren alle 7-7er. Der Grund, das ist aber so eine Sache von, ich bin gerade auch am Yu-Gi-Oh! Spiel und da gibt es gerade sehr viel Diskurs, ob das aktuelle Format absoluter Müll ist oder eins der besten überhaupt. Und beides hat gute Gründe. Und das Lustige ist, die einen sagen, es ist super, das Spiel ist gerade super divers, oder mit den 21 Schaden, es ist ein komischer Quirk, der damals entstanden ist in Command, in der Konzeption, es ist eigentlich ein Regelfehler, dass das ausgemerzt gehört. Und die anderen sagen so, das ist doch was Cooles, was vor 21 da entstanden ist. Das ist ein Feature. Ja. Und jetzt kannst du, deswegen gibt's kein richtig oder falsch. Es ist halt eine persönliche Meinung in dem Fall. Was dieser Quirk ist, weil es gibt selten Leute, die sind so in der Mitte davon, sondern ist es was super Cooles, was übrig geblieben ist? Oder ist es ein Fehler?
Ja, das stimmt. Also, ja,
wir sind
direkt vom einen Punkt in den anderen gekommen, aber ja, das ist so ein Ding mit, also Commander Denial und Voltron spielen, das geht meistens Hand in Hand. Weil das bespielt oft gleiche Felder und die Lösung ist eigentlich, also entweder natürlich abseits dessen davon, dass man miteinander spricht, ist, dass man einfach mehrere Decks oder mindestens 2 hat. Ich würde mir auch nicht nehmen lassen an einem Abend, dass ich mindestens einmal mein Voltron-Deck spiele, weil ich habe ja selber auch Spaß dran, es ist nicht verboten. Und ich finde, so ein bisschen muss auch jeder damit klarkommen, dass man halt durch Commander-Damage rausfliegen kann. Gerade wenn man vielleicht ein Life-Gain-Deck mit übertrieben hohen Lebenssummen hat. Aber auf der anderen Seite kann man, finde ich, schon sagen, gut, ich habe jetzt ein Spiel hier mit Waldo Keeper of the Flame richtig rasiert. Roter Commander, der für jede Aura und jedes Equipment Elementals erschafft, die man dann, die ins Exil gehen am Ende des Zuges und die man halt lustig opfern oder einfach Leute damit kaputt hauen kann. Und dann ist es für mich auch okay, dann kann ich auch ein anderes Deck spielen. Ich möchte halt nur nicht, dass jemand von vornherein sagt, nee, finde ich generell blöd, was du machst. Also das ganze Deck nervt mich. Ich habe zwar keine regeltechnischen Vorbehalte dagegen, du darfst es halt einfach nicht spielen heute Abend. Das finde ich, also So eine Blockadehaltung würde mich trotzig machen und ich finde, die ist auch nicht nötig, weil man einfach sagen kann, ich spiele halt eins damit, ist jeder zufrieden. Und man kann auch feststellen, wahrscheinlich dadurch, ob man wirklich, wie gesagt, es ist auch vollkommen okay, wenn eine Playgroup sagt, wir mögen das nicht, aber man muss halt erstmal die Spiele gemacht haben, damit man dahin kommt.
Ja.
Und nicht von vornherein sagen, puh, das regt mich tierisch auf, bei uns gibt's keinen Commander-Schaden, bei uns ist das und das nicht erlaubt. Also erstmal gucken und dann kann man immer noch sagen, besser wär's gewesen.
Genau. Und deswegen reden wir hier auch hier von weichen No-Gos, weil harte No-Gos sind halt einfach regeltechnisch oder wirklich, wo sich Leute querstellen, dürfen ist ein falsches Wort, aber wo sich Leute, ich sage mal, wo sie in der Mehrheit sind, wenn sie sich querstellen, Nein zu sagen. Oder Support bekommen, wenn sie Nein sagen.
Ja, ich würde sagen,
wo man Weiche No-Gos sind contested.
Ja, genau. Also harte sind halt, wo man eigentlich keine Handhabe hat, zu sagen, nee, jetzt komm schon. Außer, bitte, 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 bitte.
Genau.
Sondern das ist halt einfach, es ist Gesetz. Es hört sich blöd an, aber es ist halt Gesetz. Das andere ist alles freiwillig.
Genau. Und deswegen wäre es ja vielleicht mal interessant zu besprechen. Jetzt hat wir ja vorhin über Marsland Destruction geredet. Wir haben auch Softland Destruction, was viele okay finden oder sogar unglaublich wichtig. Das ist halt ein gezieltes Removal von einem Land. Denn Länder sind die besten Karten in Magic. Kontroverse Meinung, ja. Aber Länder sind die besten Karten in Magic. So.
Die Länder sind schon sehr gut.
Ja. Und manche von denen vielleicht auch 800 Euro oder was auch immer, wie viel eine Nirmint Gaia's Cradle jetzt kostet, können halt Dinge, die keine anderen Karten können, weil sie ja besondere Regeln haben. Sie kommen ins Spiel und man kann nicht reagieren als erstes darauf und tappen sofort für ihr Mana. Und im Falle von Gaia's Cradle für jede Kreatur, die man hat, ein grünes. Und dann hat man das Problem, weil dann kommt halt der Mars Bounce von einem Evacuation oder Cyclonic Rift halt zu spät nieder. Das muss halt proaktiv eingesetzt werden, um sowas zu denyen. Schade. Aber dafür, damit solche Karten eben nicht außer Hand geraten, wäre es ja ganz gut, wenn man doch, ich sag mal, einen Ghost Quarter spielt. Ein Land, das man opfern kann, um ein anderes Land zu zerstören. Und dann suchen sich beide ein Basic raus. Schöne Karte. Grund ist aber trotzdem für viele schon so ein Problem, weil manche finden einfach dieses Land Destruction, Länder gehören sich überhaupt nicht angerührt. Und das liegt eben an den Abuse von Soft Land Destruction Effekten. Denn ich habe nämlich aus gutem Grund, die Karte soll aber eingeblendet werden, eine Karte vorhin genannt in den Mass Land Destruction Zyklus, der sich gar nicht liest wie einer. Und das sind die Avalanche Riders. Das ist eine ganz alte Karte. 4 Mana für ein 2-2 Haster mit Echo 4 aus Time Spiral, glaube ich. Und wenn er ins Spiel kommt, oder wenn Avalanche Riders ins Spiel kommen, dann zerstört man ein Land. Ja, das ist doch ein Soft Land Destruction Effekt. Das ist doch ein einmaliger Effekt von einer Karte, die reinkommt. Und die definitiv nicht von jeden Level 2 Reanimator, Sun Titan, Flicker-Effekt, allen möglichen Dingen wiederholt wird. Denn ein Avalanche Riders, wenn der das Spielfeld betritt, wird nicht nur ein Land mitnehmen. Es ist quasi eine Garantie, dass da eine ganze Barrage ausgelöst wird und dass ein Effekt so, ihr merkt es gar nicht, wie viel er zerstören wird, ob es 18, 19 Länder sind. Avalanche Riders ist eine Mars-Land-Destruction-Karte, die sich als Soft-Land-Destruction-Karte tarnt. Und da ist das Problem, weswegen Leute so absolut Anti-Land-Destruction sind, weil, hey, Leute können die Bibliothek nicht mehr durchsuchen. Dann wird eine Evolving Wilds zu einer Strip-Mine. Ha! Fangen wir schon mal damit an.
Ja, also es ist so. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist ähnlich wie, wenn man nur Graveyard Hate drin hat, weil man weiß, dass der beste Freund immer nur Reanimator spielt und man den halt speziell abfacken will. So ein bisschen gemein. Aber trotzdem sollte man ja Graveyard Hate in seinem Deck haben. So ist es auch. Es ist einfach sehr gut und schlau, wenn man eine Karte wie Cleansing Wildfire oder so in seinem Deck hat. Wenn man zum Beispiel Rot spielt, Sorcery für 1 und ein Rot, sagt man darf ein Land zerstören. Und aber der Controller darf sich ein Basic Land und das getappt auf Schlachtfeld holen, also suchen und das holen. Und man darf eine Karte ziehen. Das ist absolut, eigentlich ist absolut fair. Weil man will vielleicht irgendwie eine Maze of Ith, die Kreaturen aus dem Kampf nehmen kann. Oder eben eine Gaia's Cradle. Oder hier ein, wie heißt das?
Nykthos?
Nykthos gibt's. Oder Idlimog, Cradle of the Sun. Die alle sehr ähnliche Effekte haben. Das will man einfach rausnehmen. Selbst wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich nur deinen Reliquary Tower zerstören, damit du richtig hart abwerfen musst und nicht die ganze Zeit mit unbegrenzt Handkarten spielen kannst. Ist das absolut legitim, wenn man das macht und es zerstört. Es gibt aber, wie du gesagt hast, halt etliche Fälle, in denen man das auch Sorceries und Instants, die man die ganze Zeit widerspielen kann, die ganze Zeit widerspielen. Ich bin trotzdem, also für mich persönlich auf der Seite, ja, ich muss halt einen Weg finden, das aufzuhalten. Das ist für mich dann eher eine Sache, wo ich halt drumherum spiele, beziehungsweise ich muss halt einen Weg finden. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich verkackt. Das ist nicht auf dem ersten Schlag so wie in Armageddon, wo ich mich jetzt schützen muss oder und es ist, wenn ich das nicht schaffe, ist das Spiel komplett kaputt, weil meistens auch bei den Avalanche Riders hast du eine Chance, was zu tun und du kannst, würde ich jetzt auch mal frech behaupten, du kannst auch die Wiederholungen verhindern. Es ist möglich. Es ist nicht auf einen Schlag alles kaputt.
Ja. Also.
Und deswegen bin ich da nicht so. Also für mich ist es kein No-Go. Für mich sind selbst relativ harte Karten wie Shivan Harvest, ein rotes Enchantment, wo man einfach nur eins und ein rotes bezahlt, eine Kreatur opfert und ein Non-Basic zerstört. Das kann für ein Fünf-Farben-Deck absolut rückgratzerstörend sein, ohne Ende.
Und.
Aber es ist nicht unfair, finde ich.
Ja, einer der Gründe, weswegen ich das nicht unfair finde, oder beziehungsweise Shivan Harvest spezifisch nicht unfair finde, ist es, weil dein Gameplan muss ja schon ziemlich hart funktionieren, damit du es Mana hast, Boardpräsenz aufgeben kannst, Dinge opfern kannst. Das ist dann so eine Sache, wo ist es plus eins? Und in den meisten Fällen habe ich es halt trotzdem. Es ist ein super Weg, nicht getötet zu werden. Das ist vielleicht eine Problemkarte deswegen, aber ich glaube, das Problem ist gar nicht an sein Mars Land Destruction Potenzial, das diese eine Karte hat, sondern ich finde die tatsächlich eigentlich okay. Ist aber mehr Fringe Case. Ich finde halt Avalanche Riders ist. Ich habe Avalanche Riders noch nie fair gesehen. Und die Leute kennen sie da, weil es eben im Vintage Cube ist. Zieh es aus einem Grund in einen Vintage Cube mit Black Lotus und so.
Gibt das immer, dass das Ding ist halt auch da, das ist wieder fast so wie bei der Banlist. Wenn man sagt, okay, ich finde jetzt Shivan Harvest blöd. Oder die Avalanche Riders und ich möchte nicht, dass die gespielt werden. Dann wäre auch bei einem relativ harmlosen Deck, die Leute, die schon mal gegen meins gespielt haben, wissen das, bei meinem Gainax und Far Traveler Deck, das ist einfach nur Boros, Drachen und Menschen. Da ist aber Obsidian Charmor drin, der halt auch ein Non-Basic zerstört, eines Gegners, und Far Traveler lässt dich halt Kreaturen flickern, einmal pro Zug. Also in der Theorie ist auch diese Obsidian Charmor dann nicht nur Single Land Destruction, und ich weiß auch, dass der nerven kann, aber es ist trotzdem, müsstest du dann wieder die Diskussion anfangen, wo hört denn der nervige Single Land Destruction Pfad auf? Wo sind Karten, die auf jeden Fall weg müssen, absolutes No-Go sind? Und wo sind Karten, die regen mich einfach nur auf?
Ja, genau. Und ich glaube, das ist was Wichtiges noch, was wir jetzt dann ansprechen werden, weil du hast Stacks aufgeschrieben als ein Thema. Weil Stacks ist ja ein weiches No-Go, also Effekte, die sagen, Spieler und Spielerinnen können X nicht machen. Ich würde Stacks sogar noch erweitern, und zwar sind es die Lockout-Karten. Und Lockout muss nicht unbedingt sein, hey, du darfst was nicht machen, sondern effektiv geben dir die Illusion, was zu machen. Also ich finde, unter diesen Lockout-Karten gehört sowas wie auch Intruder-Alarm. Eine Karte, die immer wenn eine also ein 5-Mana-Enchantment, ein 3-Mana-Enchantment Kreaturen kommen einfach nicht, können einfach nicht mehr während ihren Untap-Step enttappen. Und immer wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, dann enttappen alle Kreaturen von jedem Spieler und jeder Spielerin. Grund dafür, weswegen Intruder Alarm auch eine Lockout-Karte ist, ist, weil wenn diese Karte auftaucht, dann ist das Spiel vorbei. Der Grund ist, Intruder Alarm, Stacks-Karten werden gespielt, um, so, sagen wir mal, Commander zu deneien. Dreadnought Magistrate erlaubt keinen Gegner, Karten von außerhalb der Hand zu wirken. Die Command Zone ist außerhalb der Hand. Ah, macht's einen unglaublich starken Buddy. Ist halt removebar. Problem bei Stacks-Karten ist, es kommt auf die Karte drauf an. Und das ist, glaube ich, wo es das Wichtige ist. Denn ich finde, ein Dreadnought Magistrate lockt einen nicht 100% aus, aber Null Portal? Dieses 6 Mana, wo keiner mehr Karten ziehen kann und man spielt eine Discard-Strategie oder sowas wie Alarmwache und man hat einen Krenko als Commander oder als Commander hat einen Krenko im Deck, der immer tappen kann, um Kreaturen zu erzeugen und dann hat man auf einmal eine Infinite. Ja. Das sind Karten, die wirken nicht, als wären sie irgendwie einen als wären sie ja fair, weil es zählt ja für alle, aber es zählt nie für alle. Es zählt für 3 Leute meistens und eine so ein bisschen.
Naja, der Trick ist ja bei Stacks, es zählt schon für alle, aber für eine Person ist es nicht so schlimm, weil die meistens entweder die Leute auf ein Level bringt, auf das eigene und da dann besonders gut ist. Das ist ja so das Ding, ich muss nicht schneller laufen als die Wölfe, sondern nur schneller als du. Oder halt, wie du gesagt hast, eine spezielle Strategie, die so drumrum wieselt. Da ist auch wieder das Ding. Ich persönlich, ich hatte mal einen Stack, glaube ich, bin da drin. Ich bin nicht so arg gut, das zu spielen. Also das ist einfach nicht meine Art von Spiel. Ich bin auch nicht übertrieben froh, gegen ein Stack zu spielen. Ich würde es jetzt keinem verbieten wollen. Und auch da müsste ich sagen, ich wüsste jetzt kein einzelnes Stacks-Piece, das mich so nervt, wo ich sage, das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn, dann wäre eher die Strategie an sich für mich so, dass ich sagen würde, okay, bitte spiel das Stack aber nur einmal am Abend, weil die verlängern auch Spiele. Und in den meisten Fällen zumindest. Und ich möchte nicht ewig und immer wieder dagegen spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, also dein Intruder-Alarm, das kannst du aber vergessen, geht für mich gar nicht klar, oder Stasis oder Glacial Chasm oder sowas, das ist auch eine Diskussion, da muss man dann entweder all in gehen oder es sein lassen. Entweder sagt man, okay, ich ertrage das einfach, wenn jemand Stacks spielt, auch wenn es für mich persönlich, ich würde es nicht machen, für mich ist es ein No-Go. Oder man sagt, nee, bitte, dann spiele ich nicht mehr die Runde. Weil du kannst halt nicht, man kann nicht so ein bisschen Stacks haben, das ist auch so eine Illusion mit, ich habe aber nicht so viel Stacks. Leute, die Stacks nicht mögen, für die ist jedes einzelne Piece schon zu viel und ist wahrscheinlich ein No-Go.
Also ich finde, das ist gar nicht der Fall, weil ich finde, Stacks gehören zum Spiel. Also das ist jetzt, wo wir einen Teil davon mal wirklich
bin ich absolut Ding dabei.
Haben. Stacks sind sogar ein extrem wichtiger Part vom Spiel, weil es sind diese Silver Bullets, gewissen Strategien fernzuhalten. Effektiv ist Rest in Peace, was alle Friedhöfe entfernt und alle Karten, die in Friedhöfen entfernt gehen, werden direkt ins Exil geschickt. Ebenfalls ein Stacks-Piece. Den Friedhof aus. Und sowas ist auch, finde ich, unglaublich wichtig. Auch das Ausnutzen davon kann ein super Teil der Strategie sein. Das Problem ist, wie weit fächert man das Netz? Spielt man ein Archon of oh Gott, wer ist der 3-Mana-Archon, der fliegt, der jeden Spieler nur eine Karte pro Runde casten lässt?
Archon of Emeria.
Genau, Archon of Emeria. Eine Karte, die ich sehr gern spiele in Equipment-Decks. Weil ich finde, das ist eine super gute Karte. Das ist nicht unfair zu sein. Es liegt daran, ich will, dass die Leute mein Archon of Emeria handeln, dass ich in der Zwischenzeit meine Kreaturen ausrüsten kann. So,
ja, klar.
Das ist ja, wo der Stacks wichtig ist. Ich bremse Leute aus, um halt meine Strategie nach vorne zu bringen. Das ist ja ebenfalls eine nicht nur valide, ich finde, das ist so ein ziemlich gesunder Teil von den Metagame, weil sonst, sonst läuft Turbo davon, sonst hast du das Problem, dass eben jemand Ritual in irgendwelche Combo-Shenanigans abdriftet, die selbst wenn er sie nicht mal im Deck hat, nicht mal wusste, dass er die im Deck hatte. Aber wenn man halt das Netz zu weit spannt, hat man irgendwann die Silberkugel für jeden. Aber kein Weg, die abzufeuern. Und dann dauern Spiele einfach ewig.
Und ich glaube, das ist der Punkt, ab dem Stacks als Strategie zum No-Go für Leute wird. Weil ich bin vollkommen bei dir und vermutlich sehen das auch sehr viele Leute da draußen so. Wenn man ein Kind Charlie Sunwing in seinem Deck hat, diesen Dino für 2 und ein Weiß. Und ja, ich weiß, dass du lachst, weil der nervt Leute auch, der 2/3 fliegend und Kreaturen kommt deiner getappt. Gegner kommen getappt ins Spiel. Und du hast auf der Command-Con entführt Leute bis zum Erbrechen daran erinnert, dass das so ist.
Der lag 12 Runden oder so und jedes einzelne Ding wurde vergessen.
Und natürlich nervt das tierisch, aber den im Deck zu haben, ist absolut legitim und es ist eigentlich, auch wenn man ehrlich ist und dagegen spielt, es ist halt einfach eine gute Karte, aber es ist keine Karte, die dir einfach in den Mittelfinger zeigt und sagt, du darfst jetzt nicht mehr spielen. Weil, also, da bin ich an dem Punkt, da musst du halt mit klarkommen, das musst du zerstören können. So eine Situation muss man auflösen können. Problem ist, und da ist es halt wieder die No-Go-Area, ein sehr dediziertes Deck, da kannst du so viele Sachen rausschießen, wie du willst. Ab einem gewissen Punkt, das hilft dir nichts. Also, du kommst dann mit so kleinen Babyschritten voran, dass die Person dann einfach noch eine Mauer hochzieht. Und dann stehst du wieder davor und musst die kaputt machen und schaffst es nicht. Das ist das Hauptproblem daran. Aber auch da, weswegen weiches No-Go, klar, man kann Stacks mögen oder nicht, aber es ist regeltechnisch absolut erlaubt. Es ist, finde ich, es kann sehr lehrreich sein, mal gegen ein Stack zu spielen. Es kann sehr lehrreich sein, mal ein Stack zu bauen. Dann kann man immer noch sagen, ist gar nichts für mich, so wie bei mir. Oder vielleicht fahre ich das um 90% zurück und behalte nur noch, wie du gesagt hast, diese 2 Silver Bullets für spezielle Sachen drin. Und gleichzeitig wird man ja auch besser darin, weil man weiß, ja, okay, dieser Drenith Magistrate, der ist da. Ich muss eine Lösung dafür haben. Und wenn ich nur eine habe, und dann trotzdem, ich muss mich auch auf Sachen einlassen können im Spiel. Und deshalb weiches No-Go, weil könnt ihr regeln, wie ihr wollt. Es ist für viele Leute nervig, aber es ist auf keinen Fall. Man sollte es nicht zu sehr haten.
Ja. Jetzt hier ist aber was ich hate und wo ich ganz gern eher auf der anderen Seite bin von, okay, vielleicht solltest du das nicht spielen. Chaos-Effekte.
Bin ich auch auf deiner Seite.
Oh,
ich wusste das.
Ja, ich bin zwar ein Chaos-Gremlin, aber kein Chaos-Goblin. Ich will die Welt kalkuliert abbrennen. Ich möchte die Welt so abbrennen, dass ich danach aber noch genug Benzin habe, um über das Winter durchzukommen. Also. der Grund dafür, Chaos-Effekte sind halt welche, die Effekte durch andere ersetzen oder das Spiel so unvorhersehbar machen, dass was Karten machen. Also ein Chaos Warp ist jetzt halt ausgenommen, weil für mich zählt das, ist ein Chaos-Effekt, aber er ist kalkulierbar, weil
der ist so groß.
Er ist, genau, der Chaos-Effekt ist 1 zu wie viel Karten im Deck sind.
Ja. Ich meine, ihr kennt meine traumatisierende Geschichte, dass ich schon mal genau die Karte, die ich damit weggeworbt habe, wiederbekommen habe und dann das Spiel verloren. Das kann passieren, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Und es ist lustig.
Es ist ziemlich lustig. Genau,
es ist ziemlich lustig, so einen Effekt zu haben. Decks, die darauf aufgebaut sind, solche Effekte zu erzielen, sind es auf einmal nicht mehr. Weil das Coole ist ja diese 1 zu 97 Chance. Aber wenn man 97 Mal das Rad dreht, oh mein Gott, dann sind wir im Gacha-Territorium und Glücksspiel-Territorium. Und ich sage mal so, die meisten Leute spielen nicht Magic, um zu Glücksspielen. Wir öffnen Booster, um zu Glücksspielen, aber es spielt selbst.
Ja, und das ist halt auch so, jetzt, ich habe mal Warp World als Beispiel dafür genommen. Also jeder nimmt alle Permanents, die er hat, mischt die Bibliothek, dann deckt man so lange auf, bis man wieder genauso viele hat. Alter, das dauert so unglaublich lange. In der gleichen Zeit hat man sich ja schon von dem Armageddon erholt, bis man nur das resolved hat. Das ist einfach, das möchte ich nicht erleben. Eigentlich ist es schon cool. Das kann einen natürlich, ich verstehe auch, wo das herkommt, wenn man selber jetzt nicht das Bombenboard hat. Oder sehr viele Treasures oder was weiß ich was alles. Und dann kann man das verwandeln. Ja, das ist aber genau wie bei dem Fall mit der Avacyn und dem Armageddon. Schau doch einfach mal, ob es so läuft. In den meisten Fällen ist es nämlich nicht so. Und es ist einfach nur eine Karte, wo die Leute danach sagen, ja, die ist ganz cool, aber ich möchte auch nicht mehr gegen die spielen.
Also ich muss auch, weil, das ist ja mir auch beim letzten Herumkommen, die jetzt Stream passiert, wo ich live dabei war. Das war
Thieves Auction, oder?
Ja, genau, Thieves Auction, die noch schlimmer ist als Warp World, weil die Leute suchen sich die Karten aus, die aufgedeckt sind. Und ich war schon aus dem Spiel. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin 1,5 Stunden daneben gesessen und eine Dreiviertelstunde war nur diesen Effekt resolven.
Tja, das sieht man aber ja auch gut. Ich meine, die Leute, die von herumkommandiert, sind ja super coole, nette Leute. Die wollen ja nicht, dass dein Abend scheiße ist. Und ich glaube auch, bei euch wird dann das Deck mit Warp World nicht die ganze Zeit gespielt, aus gutem Grund. Aber es ist halt wieder dieses weiche No-Go-Territorium. Möchte ich das erleben? Vielleicht möchte ich es einmal in meiner Commander-Karriere erleben, dass ich eine Thieves Auction habe. Und danach nie wieder.
Ja.
Also, die Karte kann sehr leicht die Strategie kann sehr leicht von Nicht-No-Go zu No-Go wandern. Und ich würde mal sagen, bei den meisten Leuten ist das nach einmal Spielen erreicht.
Ja. Ich meine, Cascade ist ja zu einem gewissen Grad auch schon Chaos. Aber wie gesagt, dann programmiert man halt Cascade, dass man ihm 100-mal die Dinge.
Ja.
Und das ist halt wirklich, irgendwann ist so das Problem erreicht von, du versuchst was zu erreichen, aber was das eigentlich cool macht oder interessant macht, wird nicht erzwungen. Und das ist halt das Problem an Chaos-Effekten. Ich meine, man könnte es ja auch intern in der Gruppe bannen mit Homebrew-Regeln.
Ja, man könnte auch sagen, wir starten mit 15 Karten auf der Hand. Und müssen nicht abwerfen, bis man wieder bei 7 ist. Oder man kann sagen, jeder startet mit 4 Ländern auf dem Feld oder so. Also ist jetzt mal bewusst übertrieben dargestellt. Aber Homebrew-Regeln sind auch für viele Leute ein No-Go. Es gibt ja aus gutem Grund die Regeln von Commander. Und wenn man sich das mal anschaut, man kann über viele Sachen streiten, finde ich auch. Also man kann ruhig auch mal hinterfragen, ist Commander-Damage eigentlich noch cool? Ist das noch cool? Etc. Aber man merkt sehr schnell, wie schlau die eigentlich sind, wenn man mal guckt, wenn jemand aus so einer Playgroup, die viele Homebrew-Regeln hat, rauskommt und dann sagt zum Beispiel, ich spiele jetzt hier Friday Night Magic und dann funktioniert das eigene Deck nicht mehr. Warum funktioniert es nicht mehr? Ist es Pech oder liegt es daran, dass du das relativ räuberisch darauf aufgebaut hast, dass man eben in der eigenen Playgroup, wo das auch sehr cool ist, aber irgendwelche Regeln benutzt, die aus Decks zum Beispiel, die deren Anfälligkeit es ist, dass sie eben viele Ressourcen brauchen, dass sie einen guten Start brauchen, um dann schnell durchzustarten, dass die dann zum Beispiel mit den eigenen Homebrew-Regeln zum Beispiel mehr Karten auf der Hand eigentlich immer einen guten Start haben. Und man gar kein Risiko mehr hat und deswegen sind diese Decks viel stärker. Und das merkt man nicht, wenn man in der Homebrew-Regel Playgroup ist. Und da ist es auch fein und das ist auch absolut kein No-Go, aber die Leute bei Friday Night Magic werden natürlich sagen, also ich würde es in den meisten Fällen, werden sagen, hä, nee, wir spielen mit den ganz normalen Regeln, also 7 Karten. Und dann hast du quasi so ein No-Go mit an den Tisch gebracht und du wirst aber feststellen, das macht dann auch gar keinen Spaß für die Person, die spielt, also wenn man das selber ist, weil Hossa, da passt gar nichts mehr zusammen. Wenn ein Deck auf was abgestimmt ist, auf eine Playgroup und man kommt irgendwo hin und das ist sowieso schon so und dann spielen da noch Homebrew-Regeln mit rein, ist es noch viel schlimmer und das macht wirklich gar keinen Spaß.
Genau. Oder was Homebrew-Regeln mit Absenz anstellen. Also, ja, es gibt einen Grund, deswegen, dass so eine Diskussion ist. Oft, wenn man eben mit einer Gruppe spielt, die gewisse Homebrew-Regeln haben, dann spielt man auch oft einen anderes Spiel. Also ich habe nämlich mal in einer gespielt, die hatte was gegen Tutoren. Und ich wollte halt keine Tutoren haben und hat quasi gesagt, hey, wir bannen alle Tutoren. Und ich mochte das nie, aber hey, ich habe halt einfach mit der Gruppe gespielt, weil ich da Leute gekannt habe in Real Life. Ja. Jeder von denen hat gezogen wie blöd, weil es gibt ja doch zum Beispiel Boards, die man beantworten muss. Und wenn man die Antwort auf die Hand haben möchte und sie tutoren kann, kann man es ja durch Card Draw machen. Oder man kann sich Kombos assemblen durch mehr Card Draw. Und das waren alles komplette Grind-Decks. Also wirklich, die haben Karten gezogen bis zum geht nicht mehr, um Antworten zu haben auf alles. Und an sich konnte niemand wirklich extrem viel machen. Die Spiele waren sehr lang und es war einfach aus Not, dass niemand die Option hatte zu tutoren, weil ich sag mal, sowas wie die Crop Rotation war auch gebannt. Ne? Was ein Land opfert und dann sucht man ein Land aus dem Deck, weil es ist ein Tutor auf einem Land. Und dann war es so, ja, aber das kann doch geiles Cradle holen. Ja, aber das kann auch was Cooles holen. Das kann auch einen Bojuka-Bock holen. Dann muss ich nicht eine extra Karte ziehen, um sowohl was Land, sowohl was mit Land zu haben oder Free Trophy Removal oder Ding. Tutoren sind halt einfach immer die richtige Karte in diesem Moment. Und solche drin zu haben, verringert den Stress, Karten zu ziehen. oder einfach Glück zu haben und die perfekten 7 Antworten zu haben auf der Hand.
Ich finde das auch, also es ist ganz schön extrem, weil Tutoren sind halt auch, wie du gesagt hast, ein wichtiger Teil, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ich finde, wenn für einen selber Tutoren No-Go sind, weil man feststellt, dass ich spiele dann immer gleich. Das hatten wir ja schon in vielen Folgen. Das ist einfach eine psychologische Falle, in die kann man tappen. Auch mit Toolbox-Commandern und sowas. Dann muss man halt sagen, okay, das ist ein No-Go für mich. Ich spiele keine Tutoren in meinem Deck.
Genau.
Und dann verliere ich halt mal, weil ich nicht die richtige Karte jetzt gerade auf der Hand habe, aber dafür habe ich so gespielt, was das Schicksal mir gegeben hat. Und ich mag diesen Spielstil lieber, als mit Tutoren zu arbeiten. Das ist okay, aber ich finde generell anderen Leuten Tutoren, weil auch da, man sieht es bei deinem Crop Rotation Beispiel, da ist man wieder bei dem, da kommt dann wieder der Bogen zurück zu der Banlist. Ab wo ist es denn dann ein Tutor? Weil das ist halt so, ja, okay, wenn du dem Weg weiterfolgst, sind halt auch normale Ramp-Karten irgendwann Tutoren und dann musst du halt sagen, ja, das gibt's halt nicht. Das wird niemand machen, das ist jetzt wirklich ein übertriebenes Beispiel, aber man muss halt auf sowas achten. Aber ich würde da immer sagen, ich bin ein bisschen wieder davon abgerückt, für mich waren jetzt lange Zeit Tutoren wirklich absolutes No-Go in meinen Decks, weil ich auch bemerkt habe, ich mache dann oft das Gleiche. Ich habe es jetzt in ein paar wieder drin und zwinge mich dann auch einfach öfter auch mal was Lustiges zu suchen oder was eher situativ ist und jetzt nicht immer den gleichen Effekt hat. Aber es muss man einfach selber schauen.
Ja, und du weißt ja auch zum Beispiel, wie ich Tutoren verwende, weil ich tue sie ja wirklich oft verwenden, tatsächlich. Ist ja Teil von meinem Playstil. Es ist aber, ich habe aber keinen Vampiric oder Demonic Tutor oder sowas, womit ich halt generisch suchen kann. Ich hab die aus einem Grund da. Ich spiele sie halt als ehrliche Toolbox. Und es gibt, man muss halt, wenn man wirklich Tutoren nicht mag, kostet man mal schauen, ob man sie wirklich restriktiv spielt. Also, da ist dann vielleicht ein Merchant Scroll tatsächlich besser für einen selbst. Ich glaube, es ist eine Karte, die nur Sorceries raussuchen kann. Für 2. Die ist vielleicht sogar für einen persönlich besser als ein Demonic Tutor, weil vielleicht möchte man dann eine Sorcery Pile anbauen, so von 6-7 Karten, so, das ist meine Toolbox-Karte, mit der kann ich genau diese 6 Karten suchen, statt alles, weil alles ist meistens eine Karte, die in dem Moment immer die beste ist.
Ja, genau, das ist, wie gesagt, also ich finde, da sind wir uns, glaube ich, einig, das kann man als No-Go für sich selber definieren, da muss man halt aber selber so spielen. Das würde ich niemals auf den ganzen Tisch ausweiten. Außer alle sind mega damit einverstanden, da sind wir wieder bei der Homebrew-Regelsache. Womit relativ wenige Leute einverstanden sind, sind so Infinite-Kombos. Ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Das muss man einfach besprechen und da gehört es, finde ich, für mich zur Fairness. Man sagt, in dem Deck sind Infinite-Kombos drin. Wenn man jetzt zum Beispiel den neuen Shalai und Halar-Commander hat, der mit Lifelink und Schaden schießen in Naya-Farben, der funktioniert ja, wie du schon mal gesagt hast, im Grunde nur mit Infinite-Kombos. Man kann so ein Deck haben, ich habe das auch, ich habe es immer noch, ich habe es noch nicht zerlegt, ich habe nur keinen Bock mehr drauf, das zu spielen. Man muss halt dann sagen, yo, das funktioniert so. Es ist auch okay, wenn Gruppen sagen, wir möchten sowas nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, länger in Playgroups gespielt, wo Infinite-Kombos gar nicht also gern gesehen waren, wenn man eine hatte, okay, dann hat man sie halt nach dem Spiel raus aus dem Deck, aber das war jetzt nicht übertrieben böses Blut. Als ich in Gruppen gespielt habe, die sagen, ja, das ist mega fein für mich. Weil, ja, es. Wie siehst du das? Ich habe da keine so klare Haltung. Für mich ist inzwischen einfach okay, aber sag einfach vorher Bescheid.
Da habe ich damals mit Fritz eine große Diskussion gehabt, aber ich habe ja echt kein Problem mit Infinite Combos, tatsächlich. Persönlich. Die Frage ist, ist halt die Combo angemessen für den Tisch? Und was ist angemessen? Naja, indem du dich halt, ist es eine Win-Con oder ist es die Win-Con? Ist quasi mein Problem damit. Hast du eine 3-Karten-Win Infinite, weil 3 individuell gute Karten in dein Deck so synergieren, dann ist es halt so. Das finde ich, ist auch komplett fein, wenn du, keine Ahnung, 13 Mana brauchst, 3 spezifische Karten, nur 2 Tutoren, nur ein Teil oder 2 Teile Tutoren kannst du auf. Ich habe selbst eine 2-Card-Infinite gehabt mit Astral Dragon und Ding, die ich tutoren konnte, in den Dragon's Approach-Deck. Mit Selix, den Mindflayer und den Archäologen als Burn-Deck. Ich habe das auch schon mal gemacht. Und niemand hat sich beschwert, weil das Deck halt einfach ein weirdes, wacky Deck war, wo es ist so schwer, das überhaupt zu assemblen, wo beide Tutoren drin sind, weil das Deck sich einfach anders spielt als die Ding. Die Karten sind halt einfach individuell gut in dem Deck, aber die kommen nie in die richtige Reihenfolge, weil ich habe keinerlei Möglichkeit, den Cursed Mirror rauszusuchen oder was damit zu machen. Und der Astral Dragon, der Kopien macht von Karten und Mirror kommt als Kopie von der Kreatur rein und dann kannst du immer wieder den originalen Mirror kopieren und Infinite 3-3 Hasty Drachen machen. Meistens passiert es nämlich so, dass der Astral Dragon längst vor den Cursed Mirror aufs Spielfeld ist. So, ja, so ein Deck kann eine Infinite haben. Es kann sogar eine 2-Karten-Infinite haben und trotzdem kein Problem haben, weil der Spielstil vollkommen anders ist.
Ja.
Als ein Combo-Deck.
Ich würde auch da sagen, also für mich persönlich ist es immer noch mehr im No-Go-Territorium, Infinite Combos. Ich finde die nicht so lustig, dass ich sagen würde, okay, dafür hat sich das ganze Spiel gelohnt. Aber ich habe auch inzwischen, es ist für mich ein persönliches No-Go, wenn mir jemand sagt, und du machst das ja auch, und wir propagieren das ja auch immer, vor dem Spiel, hey, pass auf, ich kann mit den und den Karten eine Infinite-Combo machen. Und ich habe die geistige Kapazität, bin fit genug an dem Abend noch, um mir das zu merken, und zerschieße dir. Vollkommen okay. Oder ich zerschieße dir nicht, dann hast du halt gewonnen. Das macht mir gar nichts mehr aus inzwischen. Ich möchte halt für mich nicht so spielen. Aber das ist, finde ich, es ist schlechter Stil, mit einer Infinite-Combo zu kommen, wenn man gar nichts gesagt hat vorher. Das Verhalten drumherum finde ich ein No-Go. Mhm. Das finde ich nämlich einfach schlechtes, das ist unsportliches Verhalten für mich.
Nein.
Und das finde ich viel schlimmer, als gegen eine Infinite-Combo zu verlieren, weil das ist halt manchmal so. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand über den Tisch gezogen hat, oder bewusst reingelegt. Und zwar nicht reingelegt mit, haha, ich habe dir eine Karte hingelegt, du hast die removed und dann spiele ich die wichtige Karte, weil das ist halt, so funktioniert Commander, das sind die coolen Mindgames, sondern reingelegt mit, du dachtest jetzt, ich spiele ein Power Level 3 Deck, aber eigentlich ist es Power Level 8 und boom. Das ist blöd. Das ist ein No-Go, die Existenz von Infinite Combos und das Benutzen finde ich nicht so sehr.
Du hast gesagt, ich sag Infinite Combos vorher an, es stimmt, aber ich sag's nicht vorher im Game an. Eine Sache, die ich tatsächlich mache, und das ist vielleicht eine Sache, wie ihr politikt, und das ist manchmal einfach ehrlich sein zu eurem Nachteil. Wenn ich ein Combo-Piece leak, wie ein Cursed Mirror damals in meinen Izzet-Deck, dann sage ich, hey, ich hab das jetzt draußen, ich hab hier den Combo-Piece noch im Deck, das damit Infinite geht.
Ja.
Also ich sag's an, sobald das erste Teil liegt. Ich sag's an, wenn ich's ziehe. Ich sag's an, wenn ich ein Teil hab. Ich kommuniziere das dann klar während dem Spiel. Wenn ein Teil einer Infinite, die mir bekannt ist, im Deck, weil es passiert auch manchmal, dass zwar vielleicht eine gegnerische Kreatur klont und auf einmal enabled die eine Infinite oder so.
Ja.
Passiert ja. Wenn mir eine Combo, Infinite-Combo bekannt ist und ein Teil davon liegt, kündige ich die an bei mir und bei jedem Gegner. Also, wenn ein Gegner einen Infinite Piece liegt oder liegen hat, dann sage ich allen Spielern das. Wenn ich eins liegen habe, sage ich das genauso. Und es hat genau damit zu tun, dass diese Aussagen extrem hohen Stellenwert sozial haben. Weil wenn ich sage, okay, wenn ich so ehrlich bin, während ein Spiel zu sagen, ich bin die Gefahr, ihr müsst mich töten, oder ihr müsst mir meinen Cursed Mirror zerschießen, unbedingt, weil wenn ich zwei mehr Dragon's Approaches habe im Friedhof, gehe ich Infinite, weil ich dann damit eben Astral Dragon raussuchen kann. Dann, wenn ich dann von jemand anders sage, hey, der, wie heißt diese Fairy? Oder, wie heißt sie? Cloud of Fairies. Diese zwei Mana, wenn sie reinkommt, enttappt sie zwei Länder, ist ein Infinite Piece. Und dann ist jemand anders, hä, wieso? Das hat einen extrem hohen Stellenwert und die Leute removen das tatsächlich dann in einem anderen Spiel für mich. Wo ich es nicht removen kann. Das hat, ist wichtig. Tatsächlich. Und so gehe ich damit um. Ich sag's nicht unbedingt vor dem Spiel, aber ich will absolut niemanden damit aus dem Nichts erwischen.
Ich mach wirklich immer beides. Also ich sag jetzt nicht die einzelnen, also wenn es zum Beispiel bei Shaddai und Halar gibt es einfach zu viel, um das einzeln durchzuraddern. Ich sage halt, das ist ein Deck, das gewinnt mit Infinite-Kombos über, vielleicht sage ich noch ein oder zwei so Centerpieces von der ganzen Sache. Und dann mache ich es aber auch so, wie du gesagt hast, okay, ich habe jetzt das, wenn ich jetzt noch etwas spiele, was zum Beispiel der Lifelink gibt, dann ist es aus für euch, wenn ihr es nicht verhindern könnt. Das finde ich sehr fair. Also so möchte ich auch, dass mit mir umgegangen wird. Deswegen ist es für mich auch kein No-Go mehr. Wenn Leute so sind, finde ich es absolut cool. Dann ist halt okay, habe ich halt. Weil man muss auch ehrlich sagen, eine Infinite-Combo beendet wenigstens das Spiel. Da hat wenigstens jemand gewonnen.
Ja.
Und dann ist es vorbei.
Deswegen sind die auch nicht so schlimm für mich, weil. Ja, sorry, einen Torment of Hellfire für 5x zu wenig zu casten, ist ein höllisches Spiel.
Ja, das stimmt.
Okay.
Ja, wir haben noch eine Sache, die ist aber schnell geregelt. Das ist einfach, es ist immer wieder ein Thema, Proxys. Also da gibt es ja so die Haltung, okay, man kann proxen, was man selber hat. Bei CEDH ist es ja noch ein bisschen weitergehender, dass man sagt, ey, ich möchte gegen dich gewinnen, nicht gegen dein Geldbeutel. Also dass man auch sagt, ja, meinetwegen, das Deck wäre dann in der Theorie 8000 Euro wert, aber ist ja wurscht erstmal, sind ja nur Karten. Ich bin so ein bisschen, ich habe noch nie Nein gesagt, glaube ich, wenn jemand gesagt hat, hey, ich habe mir da mit Proxys jetzt ein Deck gebaut. Ich finde es auch okay, wenn man erstmal was ausprobieren will. Gerade wenn jemand wirklich sagt, ich hätte gerne, weiß ich nicht, ich habe hier so irgendwelche coolen Proxys, weil ich dieses Deck schon immer haben wollte, aber ich kann mir das ums Verrecken nicht leisten. Ja, meinetwegen, dann ist es halt so. Ich habe selber ein paar von so Pieces, die ich nicht zwischen Decks die ganze Zeit hin und her wechseln will. Und das ist für mich auch ein klassischer Fall. Es ist kein No-Go, absolut gar keins, wenn es nicht überhand nimmt. Aber wenn mich jemand viermal am Abend mit einem 10.000-Euro-Deck überrennt, wo ich weiß, okay, das ist halt nur ein Guide aus dem Internet anschauen, sich alle Proxys schnell holen oder alles ausproxen und dann macht er mich 80.000 Mal damit kaputt. Das mag ich nicht. Und wenn die Proxys keine richtigen Proxys sind, sondern einfach nur ein Post-it, wo drauf steht, bla, blub, Drache, 3 Mana und unten drunter ist ein kleiner Totenkopf gemalt.
Mhm. Wobei ich tatsächlich.
Das ist für mich ein No-Go.
Wobei ich tatsächlich einen Kumpel habe, der macht sich so viel Mühe, mit den Proxys die selbst zu malen und das Artwork nachzumalen mit allen kleinen Details und Mana-Kosten und so. Und ich denke, Mann, manche von den Proxys sehen schon echt geil aus, auch wenn sie bloß auf. Ding sind. Aber das
finde ich cool.
Ja, okay.
Da kannst du ja auch immer wissen, was die Karte ist. Für mich sind, da habe ich ein festes No-Go. Proxys sind für mich nicht in Ordnung, wenn ich nicht erkennen kann, was diese Karte ist, wenn es keine Möglichkeit gibt, für mich das nachzuvollziehen oder wenn es absichtlich oder aus Ermangelung an künstlerischem Können oder Lust so eine Karte ist, wo ich immer direkt vergesse, was die macht, weil das einfach nur, weiß ich nicht, ein halbseitig rot und halbseitig weiß bemalter Würfel ist, auf den jemand eine Feder geklebt hat.
Ja.
Das ist nicht Feather. In keiner Welt ist das der Commander Feather.
Ja, vor allem Commander. Proxys bin ich, komm mal drauf an. Ich bin meistens kein großer Fan von Power-Proxys. Also quasi, hey, ich kann mir diese Karte nicht leisten, also ich sag mal so, also habe ich mir eine Gaia's Cradle geproxt. Das ist halt so, Es ist eine Cradle zu proxen, fein, aber braucht's das Deck? Und das ist halt so mein Problem mit, mit den meisten, wenn ich Probleme mit Proxys hab, sind's halt meistens die gleichen Offender. Es ist halt, wieso wird ein Gaia's Cradle geproxt? Meistens, weil jemand halt Müll damit bauen möchte. Ich bin eigentlich ziemlich froh, wenn ich die nicht sehen muss. Und sowas, wenn es aus Testgründen sind, kein Problem. Wenn es aus Gewohnheit ist, um nicht von Deck zu tauschen, kein Problem. Ich habe selbst 3 Proxys. Ich weiß genau, dass es 3 sind, weil es sind 3 Godless Shrine. Der Grund, weswegen das 3 Godless Shrine sind von allen Schockländern, wo ich ja doch mehrere habe, ist, weil die mir damals auf einem Modern-Turnier geklaut worden sind. Ist mein Side-Deck geklaut worden. Und in mein Zombies-Deck, da habe ich ja fettet, das war ein Dimir Zombies. Deck in Modern damals und im Side Deck habe ich 3 Godless Shrine mit 4 Tight Hollow Sculler, ein Zombie, der Karten von der Hand vom Gegner rippen kann, gegen das Control Match abgespielt. Und ich wollte halt die Godless Shrines nicht im Main Deck haben, deswegen sind sie im Side Deck drin gewesen. Das Side Deck ist mir geklaut worden, somit auch meine 3 Godless Shrines. Ich sehe es einfach nicht ein, Godless Shrines erneut zu kaufen. Ich hatte die.
Ich kann das verstehen.
Und ich hatte 3 von denen. Ich habe auch keinen 4. geproxt.
Ja. Ich kann das absolut verstehen. Ich musste noch gerade schmunzeln, weil auch das neue Jahr beginnt natürlich mit einer persönlichen Freddy-Trauma-Geschichte in der Folge. Ja. Aber hört auf, da ist übrigens auch ein No-Go, hört auf, Karten zu klauen. Wenn ihr Karten klaut, also das ist auf jeder Ebene ein No-Go. Das ist unter Magic-Spielern ein No-Go und es ist auch außerdem einfach Diebstahl und eine Straftat.
Ja. Okay, das ist ein No-Go, aber auch auf einer anderen Ebene.
Das ist immer ein No-Go. Da gibt's auch, das ist ein hartes No-Go. Gibt's keine Diskussion drum. Kann man nicht mit der Playgroup besprechen, dass man sich vielleicht für die Playgroup die besten Sachen zusammenklaut. Nein.
Also, ja.
Ja.
Mein altes.
Aber ich glaube, wir sind mit den No-Gos jetzt durch. Ich hoffe, Helbrecht, du bist doch jemand, der auch gerne Feedback gibt. Melde dich auf jeden Fall mal in den Kommentaren und sag, ob es so geworden ist, wie du erwartet hast. Ihr könnt uns, wenn ihr persönliche No-Gos habt oder in eure Playgroup, schreibt die uns einfach in die Kommentare. Wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert, habt ihr bestimmt noch ein bisschen Zeit. Oder ihr bewertet unseren Podcast, wo ihr auch immer ihr Podcasts anhört. Und denkt immer dran, dass wir ab diesem Jahr Ultimate Guard mit an Bord haben. Also immer, wenn ihr eine frische Packung Katana Sleeves aufmacht, dann denkt ein bisschen an uns.
Ja.
Und vielleicht kommt ihr auch mal von einem Link von uns dahin. Denn das sind wirklich coole Sachen. Ich weise noch mal auf die Artist Edition hin mit riesigen Schneeleoparden. Ich finde die einfach cool. Ich war schon versucht, mir so eine Playmat zu bestellen, aber ich habe so viele Playmats. Vielleicht mache ich das trotzdem. Mal schauen. Ich meine, das Hobby von allen Erwachsenen ist es, Geld auszugeben.
Ja.
Und denkt außerdem noch dran, dass wir noch einen dritten Host suchen. Bis Ende Januar könnt ihr euch bewerben mit einem kleinen Video. Dann melden wir uns, sprechen, schauen mal, ob das alles so passt. Und ab geht die Reise.
Und ab geht jetzt die Reise auch weiter ins neue Jahr. Und ich hol mir noch mal einen Tee, weil ist schon ein bisschen anstrengend für meine Stimme, glaube ich, hab mal gemerkt.
So viel zu reden. Sei nächste Woche wieder fit.
Jawohl.
Und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ciao.
See ya.